HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Herdenschutzprämie Plus. So heißt das, wenn das Land Viehhaltern Geld dafür gibt, dass sie ihre Weidezäune in Ordnung halten. Denn auch in Hessen werden immer häufiger Wölfe gesichtet. In diesem Jahr gab es schon 12 sogenannte Wolfsrisse. Da in Hessen jederzeit mit einem Wolf gerechnet werden müsse, sei ein sicherer Herdenschutz für alle Weidetierhalter zwingend notwendig, sagt die hessische Umweltministerin Hinz. Und sie hat deshalb in Wiesbaden neue Hilfen für Weidetierhalter vorgestellt. Nikolas Buschlüter über den angreifenden Wolf und Schafe und Ziegen, die vor ihm geschützt werden sollen.
Bauer Norbert Werner ist Schäfer in dritter Generation. Mitte April entdeckte er 3 seiner Tiere tot auf der Weide. 20 weitere Schafe waren verletzt. Werner erzählt, eine DNA-Probe habe gezeigt, dass ein Wolf der Täter war. Sein Schluss daraus:
Ja, jetzt kann die Politik die Weichen stellen, ob dann in ein paar Jahren die Landschaft eben von Wölfen gepflegt werden soll oder von Schafen oder Weidetieren im Allgemeinen. Es gibt auf Dauer die 2 Varianten, Weidetiere oder Wolf. Beides wird nie kommen.
Die hessische Umweltministerin von den Grünen, Priska Hinz, sieht die Rückkehr des Wolfs naturgemäß anders.
Grundsätzlich ist es wirklich ein Erfolg des Natur- und Artenschutzes. 1850 wurde der Wolf in Deutschland ausgerottet. Jetzt kommt er langsam wieder in alle Bundesländer.
Sie verstehe aber auch die Tierhalter, die Angst vor dem Raubtier hätten, so Hinz. Deshalb lege das Land jetzt eine neue Hilfe für Weidetierbesitzer auf, die sogenannte Herdenschutzprämie Plus.
Das bedeutet, dass die Schaf- und Ziegenhalter in Hessen jetzt 31 Euro pro Hektar jährlich bekommen, dafür, dass sie präventiv ihre Zäune sichern.
Am besten eigneten sich 90 cm hohe Elektrozäune zur Abwehr von Wölfen. Zusätzlich zu Festzäunen in einer Höhe von 1,20 Meter. Außerdem müssen die Halter, damit sie die Prämie bekommen, ein Weidetagebuch führen. Darin sollen sie dokumentieren, dass sie die Zäune täglich auf Löcher und andere Schäden kontrollieren. Seit 2017 gibt es in Hessen schon eine Herdenschutzprämie. Wegen der häufigen Wolfssichtungen und Risse wird diese jetzt aber erhöht. Prävention sei der beste Schutz vor dem Wolf, so die Umweltministerin.
Die Risse sind jetzt überall passiert, da wo nur an 3 Seiten der Zaun errichtet war. An der 4. Seite gab es einen Bachlauf und da kann natürlich ein Wolf drüber setzen.
Außerdem übersteige die Zahl der Todesfälle bei Schafen und Ziegen durch Krankheiten, Infektionen und bei der Geburt, die der Wolfsrisse um ein Tausendfaches, sagt Hinz. Ein schwacher Trost für Norbert Werner, den Schafsbauern aus Kalbach im Landkreis Fulda, der ernsthaft ans Aufhören denkt.
Ich bin Schäfer aus Leidenschaft und ich will eigentlich auch nichts anderes machen. Und trotzdem bin ich auch Realist, ich habe eine große Familie zu ernähren. Ja, wie weit geht dann dieser Idealismus? Oder sagt man irgendwann, naja, dann war es halt gewesen.
Nikolas Buschlüter über eine Herdenschutzprämie vom Land für alle Viehhalter, die ihre Tiere mit Weidezäunen vor dem Wolf schützen. Die Grünen haben mächtig zugelegt. Laut aktuellem Deutschlandtrend liegen sie bei 26% der Wählerstimmen, sogar leicht vor der Union. Seitdem die Fridays for Future-Demonstrationen für mehr Klimaschutz auch viele junge Leute in die Arme der Grünen getrieben haben, sind die Grünen spätestens seit der Europawahl auf einem Höhenflug. Und ganz besonders die hessischen Grünen, die ja in Hessen auch Regierungspartei sind. Andreas Heigen berichtet.
Bastian Bergerhoff ist der Vorstandssprecher der Frankfurter Grünen. Er ist gut gelaunt, denn es geht weiter bergauf für seine Partei.
Das stimmt, es läuft ganz gut. Die Umfragen sind toll. Das Mitgliederwachstum ist auch toll. Die Stimmung ist super.
In den letzten 2 Jahren seien die Mitgliederzahlen in Frankfurt um 40% auf etwa 1.400 gewachsen. Und auch nach der Europawahl hat die Partei zugelegt.
Selbst jetzt nach der Europawahl in den wenigen Tagen haben wir wieder über 30 Neueintritte.
Die Menschen seien an Klimathemen interessiert und wollen nun konkrete Antworten, sagt Bergerhoff. Doch er beschreibt noch einen weiteren Grund, wieso die Grünen momentan so gut dastehen.
Sowohl die Medien haben den Klimawandel ja erkannt, der ist auch sichtbar. Letzter Sommer war ganz erkennbar. Wir verdanken da auch viele sozialen Bewegungen, Fridays for Future mal ganz vorne genannt. Die Themen sind schon lange wichtig, aber derzeit sind sie einfach stark im Fokus. Das haben nicht wir produziert, aber wir profitieren davon.
Und das lässt auch die Mitgliederzahlen in ganz Hessen weiter steigen. Die Landesvorsitzende der Grünen in Hessen, Sigrid Erfurth, führt aus.
Für das Jahr 2017, das war ja noch ein relativ normales Jahr in Anführungszeichen, da sind 434 Menschen bei uns eingetreten. Im Jahr 2018, als also die Grünen auf dem aufsteigenden Ast waren, da waren es 879 Menschen. Und jetzt in dem halben Jahr von 2019 waren es schon 543 Menschen.
Kurz nach der Europawahl seien allein um die 200 neue Mitglieder dazugekommen. Dass sich die Grünen im Europawahlkampf klar gegen Rechtspopulismus positionieren konnten, habe zum Erfolg geführt, sagt die Landesvorsitzende. Und natürlich die Themen rund um Klima- und Umweltschutz.
Dass in der Gesellschaft angekommen ist, dass der Klimawandel eine wirkliche Bedrohung ist und dass sozusagen alle Fragen, die sich im Umfeld der Klimakrise bewegen, bei uns Grünen gut aufgehoben sind.
Sigrid Rostteutscher, Soziologin an der Goethe-Universität in Frankfurt, hält den großen Zuwachs der Grünen momentan für beachtlich. Doch es bleibt die Frage, ob diese Zustimmung auch anhält.
So volatil wie mittlerweile der Themenwandel geworden ist in der Gesellschaft, gehe ich nicht davon aus, dass wir die nächsten 2-3 Jahre über Klima in der Art und Weise reden, wie wir es jetzt tun. Da wird vielleicht, lassen Sie eine ökonomische Krise kommen, lassen Sie das Migrationsthema aufgrund von irgendwelchen Anlässen wieder hoch und schon ist ein Stück dieser Boom auch verschwunden.
Die hessischen Grünen wollen diesen Boom nutzen und nun auch liefern. Man will den Klimaschutzplan in Hessen stringent umsetzen und zum Beispiel die Mobilitätswende vorantreiben. Bastian Bergerhoff aus Frankfurt bringt es auf den Punkt.
Wir müssen viel mehr Rad- und Fußverkehr haben. Wir brauchen viel mehr öffentlichen Nahverkehr. Das sind die Mobilitätsformen der Zukunft.
Sagt Bastian Bergerhoff von den Grünen in Frankfurt. Und das war ein Bericht über die hessischen Grünen im Aufwind von Andreas Heigen. Anne Frank wäre am 12. Juni 2019 90 Jahre alt geworden. In ihrer Geburtsstadt Frankfurt wird deshalb an vielen Orten an das jüdische Mädchen erinnert, das sich in Amsterdam jahrelang in einem Hinterhaus vor den Nazis versteckt hat, bis sie im Konzentrationslager Bergen-Belsen gestorben ist. Ihre Tagebuchaufzeichnungen sind weltberühmt geworden. Die Anne-Frank-Schule steht im Frankfurter Stadtteil Dornbusch, dort, wo Anne Frank aufgewachsen ist. Hanna Immich über die Gedenkfeier der Schule.
Schon früh morgens ist die ganze Schule auf den Beinen. In allen Fluren, Klassenräumen und dem Schulhof finden Projekte und Aktionen statt. Einige Schüler sind unterwegs auf einer Anne-Frank-Rallye im Schulgebäude und müssen Rätsel lösen. In der Klasse 5 wird zum Auftakt ein kindgerechter Film über Anne Frank geschaut. Von den Anfangsjahren in Frankfurt über die Zeit in Amsterdam und dem Leben im Versteck.
So auch den Abschiedsbrief an Jacqueline. Die beiden Freundinnen hatten sich versprochen zu schreiben, falls eine von ihnen fliehen müsste.
Der Film war spannend, fand der 11-jährige Zilim.
Wir kannten es mit dem Geheimraum und dem Schrank, aber wir wussten nicht, dass Anne Frank halt noch so eine beste Freundin hatte.
Anschließend führen die 8-Klässler die Kleinen durch die Schule und zeigen ihnen Orte, die an Anne Frank erinnern. So auch Tuana aus der 8a.
Wir sind gerade bei der Sporthalle, wo ein Gemälde ist von Schülern. Also ein Riesenbild aus mehreren Puzzeln. Was sieht die denn hier?
Anne Frank, Nazis, wie die Angst haben.
Woran erkennt ihr Anne Frank?
An ihren Haaren und dass sie ins Tagebuch schreibt.
In der 7. Klasse wird am 90. Geburtstag von Anne Frank grundsätzlich über Diskriminierung und Vorurteile diskutiert.
Also wir sitzen jetzt schon in den kleinen Gruppen zusammen und ich habe hier vorne am Beamer 4 Aussagen. Und ihr habt dann nochmal 2 Minuten Zeit, euch darüber auszutauschen.
Die Schülerinnen und Schüler erzählen sich gegenseitig, welche persönlichen Erlebnisse und Gedanken sie zum Thema Vorurteile haben. Nico und Talisha sind beide 13 Jahre alt.
Das Problem ist, auf dieser Welt ist es halt so, dass viele Menschen andere Menschen falsch einschätzen. Und es führt auch zu Problemen, weil viele Menschen sind anders, wie die eingeschätzt werden.
Zum Beispiel Anne Frank, dass sie halt auch wegen ihrer Religion ihr Leben quasi nicht leben durfte und auch viele Verbote bekommen hat. Das finde ich halt sehr blöd. Das ist halt so solche Vorurteile und auch zum Beispiel gegen Muslimen und auch Christen gibt. Das finde ich halt auch selber ungerecht.
Gleich nebenan werden kleine Szenen und Rollenspiele geprobt. Auch hier geht es um das Thema Rassismus im Alltag.
Ob schwarz oder weiß. Alle Menschen sind gleich.
Verachte niemanden, denn wir sind alle gleich.
Lasst eure Herzen nicht verwandeln in Holz. Habt keine Angst und zeigt euch mit Stolz.
Nicola Gudert ist Schulleiterin an der Anne-Frank-Schule. Sie ist stolz auf ihre Kinder und freut sich, dass sie durch alle Altersstufen so engagiert dabei sind.
Dass die Kinder sich auch wirklich identifizieren können mit Anne. Wir haben im Rahmen des Festaktes auch verschiedene Wünsche, Postkarten. Wir werden einen Wunschbaum beschmücken, in dem es darum geht, was wir Anne wünschen oder gewünscht hätten, wenn sie jetzt noch leben würde und wir mit ihr jetzt ihren 90. Geburtstag hätten feiern können.
Und heute wird hier noch etwas gefeiert, denn es gibt die Auszeichnung aus dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das Schild hängt vorne am Eingang der Anne-Frank-Schule.
Die Anne-Frank-Schule in Frankfurt gedenkt ihrer Namensgeberin. Hanna Immich hat berichtet. Eine Brückensanierung der besonderen Art ist es. Der 3000 Tonnen schwere Brückenkörper wird auf die sanierten Brückenpfeiler der alten Konstruktion verschoben. So passiert das in Bad Karlshafen. Die Weserbrücke ist die einzige und somit wichtigste Verbindung zwischen der Gartenstadt und dem Zentrum von Bad Karlshafen. Statt üblicher 26 Monate ist die Sperrung für den Autoverkehr auf einen Monat verkürzt worden auf diese Art und Weise. Jürgen Jenauer hat der Brückenverschiebung zugeschaut.
Schon am frühen Morgen war die Spannung spürbar. Eine 3000 Tonnen schwere Brücke muss 15 Meter weit quer von links nach rechts geschoben werden. Kein leichter Job, sagt Projektleiter Stefan Nolte.
Die technische Meisterleistung heute ist, dass wir nach zweijähriger Bauzeit die Weserbrücke in Bad Karlshafen von den Behelfsunterbauten auf die neuen Unterbauten rüberschieben. Und der Vorteil dieser Aktion ist eben, dass wir von den 26 Monaten Bauzeit quasi nur 6 Wochen höchstens vollsperren.
Mit rund 2,5 Metern pro Stunde wird das Bauwerk gezogen. 30 Spezialisten kümmern sich darum. Einer davon ist Bauleiter Alexander Ehrlich. Er überwacht alles, denn jetzt darf nichts mehr passieren.
Wir müssen jetzt gucken, dass die Brücke nicht in eine Richtung wegrutscht. Deswegen haben wir jetzt hier oben den Längsanschlag dran. Da müssen wir jetzt ein besonderes Augenmerk drauf legen, dass die Brücke halt in der Achse, in der Querachse drin bleibt. Da werden wir jetzt im Zuge vom Quervorzug besondere Vorsicht drauf haben oder besonderes Augenmerk.
Dann ist es endlich soweit. Von mächtigen Hydraulikpressen angetrieben, bewegt sich die riesige Brücke von links nach rechts. Millimeter für Millimeter, ständig kontrolliert von den Brückenbauexperten und beobachtet von Bad Karlshafenern. Denn für die ist eine intakte Brücke
äußerst wichtig. Wir wohnen hier in der Gartenstadt und wenn wir die nicht hätten, würden wir nicht in den Ort kommen hier.
Überlebenswichtig, natürlich. Ja, ich betreue Alzheimer-Patienten in Deisel und da ist es für mich wichtig, nicht große Umwege zu fahren.
Für alles wichtig. Einkaufen, hier ist doch nichts. Alle zu.
Das jetzt sei ein Großprojekt, sagt auch der Kasseler Landrat Uwe Schmidt, aber eins, das gestemmt werden musste.
Wir haben auch ein großes Interesse daran, dass wir nicht zu den Gebietskörperschaften oder auch Land oder Bund gehören, die ihre Brücken dann irgendwann stilllegen müssen, weil sie nicht saniert worden sind und weil sie dann nicht mehr befahrbar sind.
Rund 10,6 Millionen Euro kostet die Baumaßnahme inklusive Verschieben. Bei so viel Geld will auch Projektleiter Nolte sicher gehen, dass alles passt.
Wie gesagt, die ganze Brücke hat er hochgehoben auf 14 Pressen. Auf der Presse war Gewicht drauf, also zusätzlich bis 390 Tonnen konnte er heben. Wie gesagt, die ganze Brücke wiegt ja 3000 Tonnen. Und mit den 14 Pressen hat das erreicht jetzt, ne?
Ab Juli soll die neue Brücke dann für den Verkehr freigegeben werden.
Das war Jürgen Jenauer über die Weserbrücke von Bad Karlshafen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie wie immer auch im Netz auf hrinforadio.de.